und ich zahle meinem Sohn Geld auf sein Konto und ich darf jetzt quasi das sehr großzügige Taschen- bzw. Studiengeld für meinen Sohnemann, darf ich von der Steuer absetzen.
Ja.
Ja. Während er
keine Steuern darauf
bezahlt. Ernsthaft eigenes Vermögen aufbaut, das er dann auch in seinem eigenen Namen anlegen kann. Er kann die 20.000 Euro jetzt nehmen, in den ETF anlegen, weil er für Immobilien vielleicht noch ein bisschen klein ist mit 2 Jahren. Ja? Mhm. Aber er kann die in den und da arbeitet wirklich 20.000 Euro eigenes Geld, das er steuerfrei bekommen hat, das in seinem Namen von Geburt an arbeiten kann, wo man sich mal überlegen kann, was da mit 20, 30 Jahren an Startkapital fürs Leben rausgeworden ist.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ohne Erbschaftssteuer vererben, das ist möglich, beziehungsweise wie kann ich Erbschaftssteuer sparen, wie kann ich es optimieren, speziell natürlich im Immobilienkontext, viele Immobilien werden vererbt, also geerbt oder vererbt, das wollen wir diskutieren, selbstverständlich mit Martin Richter. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hallihallo.
Und hallo Stefan.
Hallo Marco.
Wir wollen es so machen in dieser Folge, es ist jetzt das dritte Video, wir haben uns hier getroffen und reden über Steuern sparen als Immobilieninvestor, als Immobilieneigentümer und jetzt geht es eben um das Thema Vererben. Ich würde jetzt das gerne so ein bisschen auf zwei Beispiele beziehen. Einmal, ich erbe, weiß das vielleicht schon irgendwann mal, 2 abbezahlte Mehrfamilienhäuser. Die müssen gar nicht groß sein, da kann jetzt jeder seine eigene Dimension einsetzen. Weil das, glaube ich, wirklich viele trifft. Kann auch sein, ich erbe 3 abbezahlte Eigentumswohnungen oder so, aber das ist ein Standardfall. Ich habe ganz konkret auch einen im Kopf gerade aus dem Bekanntenkreis, die dann einfach ganz konkrete Basisfragen mal hat. Wie ist denn jetzt die Erbschaftssteuer? Also da ist der Erbfall quasi jetzt schon eingetreten. Ja. Und dann zweite Perspektive, ich will mich wirklich planerisch optimal für die Zukunft aufstellen. In der letzten Folge habt ihr beide ja geheiratet, ja. Wenn ihr dann auch Kinder kriegt, war auch in der letzten Folge schon passiert. Wie könntet ihr das ideal jetzt planen, dass da der Vermögensübertrag und Übergang an die Kinder dann möglichst ohne Erbschaftssteuer?
Das haben wir schon, da wirst du sehr überrascht sein.
Ja, richtig. Das ist ja schon bestens vorbereitet durch eure Ehegattenschaukel. Also, aber jetzt lass mich deshalb vorne anfangen. Wie hoch ist überhaupt die Erbschaftssteuer? Also wir gehen jetzt erstmal dem Fall, das wird viele treffen, die auch zuhören, die bekommen, wissen, sie erben vielleicht jetzt was, diese, sagen wir mal, 2 abbezahlten Mehrfamilienhäuser. Was fällt an?
Was sind die Mehrfamilienhäuser denn wert?
1 Million.
1 Million Euro, das sind 2 Häuser, a 500.000, dann ist das auch nicht direkt eine Anlage irgendwie so. Ja?
Dann bist du...
ist auch wurscht, wenn es Eigentumswohnungen sind, spielt alles keine Rolle.
Richtig. Es ist eine Frage, wie die bewertet werden. Und die seit 2023 werden Immobilien, egal welche Klasse, relativ nah am Marktwert bewertet. Das, wenn ihr jetzt sagt, Marktwert ist 1 Million, hatte man früher in der Erbschaftssteuer noch einen Abschlag auf den Immobilienwert, ist aber jetzt nicht mehr so. Ne? Sind vermietete Immobilien 1 Million wert.
Also ganz wichtig, heißt erstmal, Problem ist größer geworden.
Will ich auch gleich noch rein in das Thema, aber erstmal kurz, was ist die Erbschaftssteuer?
Da haben wir einen Abschlag drauf, und zwar von 10% bei vermieteten Immobilien, ne? So ein kleiner gesetzlicher Gimmick, ja, sag ich mal. Das heißt, unter die Erbschaftssteuer unterliegt dann ein Wert von 900.000 Euro. Mhm. Jetzt hat man ja von seinen Eltern einen Freibetrag von 400.000 Euro pro Kind und pro Elternteil. Ich gehe davon aus, das Haus gehört jetzt nur einem Elternteil. Ja? Das ist quasi die Erbschaft von einem Elternteil.
Also es wäre, könnte man sich so vorstellen, von den Eltern würde erst einer sterben, der andere hätte dann alles und der vererbt das dann, wenn er auch stirbt, der
zweite Elternteil. Stimmt, ne? Ist das in der Regel ist das der Fall, dass es dann von einer Person kommt am Ende.
Ganz und das ist ziemlich schlecht. Ja. Vielleicht, um das ganz kurz noch auszuführen, das sogenannte Berliner Modell, ne? Zwischen Ehegatten erst erbt der Letzt versterben, also der überlebende Ehegatte erbt alles. Und dann geht es auf die Kinder erst über, wenn der stirbt. Und rein statistisch sterben Leute, die ihr ganzes Leben miteinander verbracht haben, in einem relativ nahen Zeitkorridor miteinander. Das kommt total häufig vor. Und das ist steuerlich, also eine absolute Vollkatastrophe, weil das gleiche Vermögen wird zweimal besteuert. Erst alles auf den Ehegatte, dann alles auf die Kinder. Also zweimal volles Vermögen. Die Erbschaftssteuer ist ja auch progressiv, also komm, Klärstei, teilt man das auf, hätte im ersten Schlag die Kinder schon was bekommen. Hätte man den Freibetrag von dem einen Elternteil genutzt und hätte später noch den vom anderen Elternteil übrig. Ja? Ja. Zum Beispiel zurückzukommen, 900.000 Euro müssen besteuert werden. Wir haben 400.000 Euro Freibetrag beim Kind. Das heißt, es bleiben 500.000 Euro übrig, die dann tatsächlich der Erbschaftssteuer unterworfen werden. Und hier gibt es einen progressiven Steuersatz. Der ist bis 75.000 Euro bei 7%, bis 300.000 bei 11%, bis 600.000 bei 15%. Wir waren also in diesem 15%-Korridor und zahlen auf die 500.000 damit 75.000 Euro Erbschaftssteuer.
Geht das noch weiter hoch?
Ja, 615, 6 Millionen, 19%, darüber 23%, und ich meine, es gibt noch eine Stufe oben drüber, 27%, müsste ich genau gucken, wo die
Zahl ist. Aber da hört es irgendwo auf, also ein Viertel ist Maximum so.
Bei Verwandten in gerader Linie, Kinder, Steuerklasse 1 oder Enkelkinder, da hört es dann auf. Es gibt noch eine Steuerklasse 2 und eine Steuerklasse 3, wenn man jetzt entfernten Verwandten oder nicht verwandten Leuten Vermögen überträgt, sind wir relativ schnell bei 50% Erbschaftssteuer sogar.
Okay, wo waren wir jetzt? Entschuldigung, bei 600.000 waren wir bei
15%.
Ja.
Okay. Also 90.000 Euro Steuern.
Auf 500.000.
75.000
Euro, genau. Damit 75, ja.
Okay, kann ich was tun? Jetzt hast du es gerade gesagt, um diese Wertermittlung. Wie läuft das ganz konkret in der Praxis ab? Der Todesfall tritt ein und dann?
Dann stellt das Finanzamt fest, dass man ein Haus geerbt hat. Die werden vom Notar auch informiert darüber. Dann kriegt man unendlich lange Bewertungsbögen. Es gibt verschiedene Bewertungsverfahren, je nach Immobilienart.
Die man ausfüllen muss.
Also Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftsbauten werden im Ertragswertverfahren bewertet. Das ist große Abhängigkeit von der Miete, die man dort erhält. Viele Industriebauten, sage ich mal, werden im Sachwertverfahren bewertet, und Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser werden im Vergleichswertverfahren bewertet. Dort zieht man also Verkäufe aus der Gegend heran und leitet das ab. Ja. So, jetzt ermittelt man quasi den Immobilienwert, wo ich häufig empfehle, nochmal einen Gutachter zu befragen, weil ein Gutachten überlagert immer diese abstrakte Wertermittlung des Finanzamtes.
Also das Finanzamt fährt nicht raus? Nie?
Nee.
Ich fülle diese Bögen aus.
Ja.
Habe ich da irgendwelche Spielräume? Kann ich da Dinge richtig oder falsch machen?
Im Grunde genommen nicht. Also manchmal gibt es da verschiedene Ausstattungsmerkmale beim Sachwertverfahren, wo man vielleicht das eher einfach anstatt Mittel, aber so richtige große Hebel hat man letzten Endes nicht.
Okay, wie kannst du den Wert irgendwie vorhersehen selbst, bis du das dann bekommst? Weil fragst dich ja ganz konkret in dem Moment, ja, wie hoch wird denn das ausgehen? Jetzt weiß ich, es sind die 15%, aber kann ich also selber bei Vergleichswert, bei Eigentumswohnung kann ich es mir vorstellen? Da könnte ich also Online-Tools benutzen, um zu gucken, andere Objekte, da muss man natürlich gucken, was, also wo nimmt das Finanzamt das her? Ich meine, der Vergleichswert ist ja, wenn ich jetzt auf ImmoScout und die Portale gehe, würde ich behaupten, Moment mal, die wechseln zu einem viel günstigeren Preis den Besitzer aktuell, weil die runterverhandelt werden. Wo gucken die rein?
Ihr habt doch bestimmt schon mal eine Immobilie gekauft und habt danach so ein Schreiben von irgendeinem Gutachterausschuss oder von so einer Kaufpreissammlung bekommen, wo er Angaben musste zur Größe, Aufteilung Grund und Boden und so. Und das wird gesammelt und von dem Gutachterausschuss ausgewertet. Und die Finanzämter bedienen sich dieser Daten dieses Gutachterausschusses. Also die gucken da nicht in die Portale rein, sondern
reale
Käufe, die stattgefunden haben.
Wo würdest du selbst hingucken, um einen Vergleichswert dazu zu bekommen? Also klar, Pricehubble ist super, jetzt Pricehubble ist aber ziemlich teuer, ne? Also wer nicht gerade da Zugang hat.
Ich kann doch auf die Daten vom Gutachterausschuss, da kann ich ja Zugriff drauf kriegen. Das kostet manchmal ein bisschen Geld, aber wenn es konkret jetzt um ein oder zwei Immobilien geht, die wirklich in meinem Eigentum sind, ich möchte das verstehen, kann ich mir die Daten besorgen, kann
das
da reingucken.
Das sind meines Wissens öffentliche Daten, entgeltlich häufig.
Ja, genau, aber nicht dramatisch teuer, das haben wir auch schon mal gemacht für irgendwas.
Richtig, du kannst ja auch Bodenrichtwertrecherche machen bei Boris, ich glaube, das ist bis auf ein Bundesland auch kostenfrei.
Ja.
Da kriegt man die her. Ich denke aber.
Und dann Gutachter rausschicken.
Vielleicht ein Gutachten. Man muss ja überlegen, wir hatten jetzt 15% Erbschaftssteuer. Mhm. Jeder Euro, den der Gutachter das nach unten schreibt, spart ja 15 Cent Steuern. Also da kann man ziemlich leicht den Break-Even-Point ausrechnen, was das Gutachten kosten darf und ab wann das für dich ein Vorteil ist. Und hier gilt, wenn ich das mal sagen darf, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Natürlich ist der Gutachter auch an Rahmenwerte gebunden. Aber dort, wo ermessen eine Rolle spielt, wird er das sicherlich im Sinne des Auftraggebers auslegen, im, völlig im legalen Bereich. Also ich rede jetzt nicht von Gefälligkeitsgutachten. Ja? Und deshalb kann ein Gutachten da schon sinnvoll sein.
Beim Mehrfamilienhaus, da hast du gesagt, Ertragswertverfahren, die Mieteinnahme ist die Mieteinnahme, das brauche ich mal so. Und dann ist ja aber der, die entscheidende Frage der Faktor.
Ja.
Das hat dann was damit, also klar, wenn ein Gutachter rausfährt, wird er sich sicher beim Mehrfamilienhaus zig Mängel feststellen können, wo er eigentlich sagt, Moment, das ist eigentlich nicht gerade ein marktüblicher, voll sanierter Zustand. Und ja, diese Liste möglichst lang zu kriegen, das können Gutachter sehr gut.
Ja.
Ja, und das macht dann Sinn und da über den Faktor kann er quasi Einfluss nehmen.
Richtig, da gibt es auch Alterswertminderungen noch, die berücksichtigt werden können. Verschiedene Baumängel werden dokumentiert per Fotodokumentation und so. Und dann wird eine Art Rückstellung gebildet, was man dort noch investieren muss. Und das mindert natürlich den Immobilienwert.
Aber du hast auch schon gesagt, am Ende
weit weg ist es nicht
vorbei. Kommt da wahrscheinlich etwas raus, was etwas unter, aber jetzt nicht dramatisch weit weg von einem realen Marktwert liegt. Also wenn ich einfach mal, wenn ich die Größenordnung verstehen will, ne, kommen die jetzt bei 900.000, 300.000 oder 1,5 Millionen raus als Wert, dann kann ich mir wahrscheinlich schon die Marktwerte einfach angucken und habe eine Orientierung,
ja,
oder?
Ja.
Genau, also wenn wir sagen, wir hatten jetzt gerade 1 Million, jetzt sagen wir, jetzt waren wir quasi noch ein bisschen clever und kriegen das mit dem Gutachter hin, in Wirklichkeit sind es nur 900.000, dann würdest du davon die 10% abziehen, ja, dann wären es quasi 810, davon würdest du 400.000 Freibetrag abziehen, hättest du 410.000, richtig?
Ja.
Auf die würdest du 15% Steuer bezahlen. Das sind gute irgendwas 60. Gute 60.
Ja.
So, 60.000 Euro hat man vielleicht auf dem Konto, kann aber mal sagen, man erbt auch das Fünffache oder wie auch immer, ist ja schon ein Problem, ja, wenn man das Geld eben nicht auf dem Konto hat. Was tut man da?
Ja, erst recht, wenn man mit den Immobilien nicht Barvermögen
zusätzlich
kriegt.
Ja, ja, genau. Ja.
An der Stelle muss ich sagen, ich bin kein Fan vom Vererben, weil das ist immer der Tod und dann kann man immer nur reagieren. Ne?
Ja, gut,
die Erbschaftssteuer vermeidet man am besten, dass man frühzeitig sich um diese Themen kümmert. Ne? Und die Möglichkeiten bestehen zum Beispiel, schon früher Vermögen auf die Kinder zu übertragen. Aber die alte Generation, das ist vollkommen in Ordnung, die wollen meistens noch das Einkommen daraus. Ne? So könnte man zum Beispiel früh schon anfangen, eine Immobilie auf die Kinder zu übertragen und sich aber die Nutzung aus der Immobilie, die Fruchtziehung sozusagen zurückbehalten, das ist Nießbrauch. Ja?
Darf ich ganz, wir gehen genau das weiter. Ich will nur den Punkt einmal von vorhin noch machen. Wie schnell muss ich das Geld an diese 60.000, wenn ich die nicht habe oder wie viel auch immer, in welcher Kürze ist die aufzubringen, habe ich noch, weil ich stehe da vor einem akuten Problem. Da muss ich die Immobilien verkaufen, in der Marktphase aktuell relativ blöd. Mhm. Die muss ich aufbringen.
Ja, also schnell. Also grundsätzlich entsteht die Steuer einen Monat, nachdem der Bescheid erteilt wird. Ja. Das kann sich über ein paar Jahre ziehen, bis so Erbschaftssteuerbescheid kommt.
Ein paar Jahre,
meistens sind ja mehrere Häuser. Dann ist ein Amt zuständig für das Haus in Wuppertal, das andere Erbschaftssteuer für das Haus in Berlin. Die machen aber nur die Bewertung, also für Zwecke der Erbschaftssteuer, eine Bedarfsbewertung nennt es. Und dann fließt es in dein zuständiges Finanzamt für die Erbschaftssteuer. Dort werden quasi die Daten zusammengetragen und dort wird dann der Erbschaftssteuerbescheid erstellt. Das ist ein langwieriger Prozess, wo viele Ämter involviert sind. Das kann eine Weile dauern. Also es ist jetzt nicht so, dass du nach einer Erbschaft innerhalb von Monaten damit rechnen musst, dieses Geld bezahlen zu müssen. Aber irgendwann kommt das sicherlich. Ja.
Okay, und dann muss ich es bezahlen. Und
dann musst du bezahlen. Natürlich, es gibt in der Finanzverwaltung die Möglichkeiten, eine Steuerstundung zu erreichen. Aber Finanzamt kann ja sagen, du kannst da auch einen Kredit aufnehmen, um die Steuern zu bezahlen. Ne?
Ja, und es schwebt ja trotzdem die ganze Zeit, schwebt dieses Damoklesschwert über mir. Ne? Ich weiß, da kommt irgendwann irgendwas. Eigentlich bin ich in Trauer, weil da ist wahrscheinlich ein geliebter Mensch verstorben. Ne? Und stattdessen darf ich mich damit befassen, wo ich jetzt perspektivisch und wo ich das jetzt herbekomme und was auch immer so. Ne? Und dass eine Bank in der Lage oder bereit ist, mir das Geld jetzt gerade zu leihen, sagen wir mal dahingestellt. So, ne? Ja. Okay,
aber Nießbrauch.
Nießbrauch. Genau, das ist der häufigste Fall in Deutschland, wenn Eltern so diesen Vermögensübergang vorbereiten, sie übertragen die Immobilie schon auf die Kinder. Ich bin kein Fan vom Nießbrauch, aber es ist wichtig, erstmal zu verstehen, was hier passiert. Und halten sich die Fruchtziehung zurück. Und das dabei wird nur ein verminderter Immobilienwert übertragen. Gehen wir wieder zurück zu unserer Millionenimmobilie. Yes. Diese Millionenimmobilie hat Mieteinnahmen von 60.000 Euro im Jahr. Der die Immobilie schon auf die Kinder überträgt, ist vielleicht um die 70. Ne? hat noch eine rein statistische Lebenserwartung von 15 Jahren. Und da überlegt man, okay, was ist denn so ein Nießbrauch eigentlich wert, wenn wir das vom Gebäudewert abziehen? Weil der, der die Immobilie kriegt, hat ja jetzt nichts von der Immobilie. Er muss ja dulden, dass jemand anders noch die Erträge bekommt. Und da gibt es so anhand dieser offiziellen Sterbetabellen, Männer und Frauen noch ein bisschen unterschiedlich, weil Frauen eine höhere Lebenserwartung haben, gibt es anhand dieser Sterbetabellen dann gewisse vervielfältigere, sogenannte Kapitalisierungsfaktoren. Und wenn jetzt die 70-jährige Person mir die Immobilie überträgt und sagt, rein statistisch kriege ich noch 14 Jahre Miete, dann wird es ungefähr mit Faktor 10 kapitalisiert. Habe ich jetzt nie die Nachkommastellen im Kopf, aber Faktor 10 kapitalisiert. Das bedeutet, 60.000 mal 10 sind 600.000. Und wenn ich von die Millionenimmobilie bekomme und ziehe die 600.000 ab, weil das ist der Wert, den ich ja faktisch jetzt noch nicht bekomme, das ist der Wert, der auf die Erträge entfällt, bin ich schon im Freibetrag von 400.000. Damit kann ich die steuerfrei bekommen.
Deswegen hast du also 60.000 Miete gewählt.
Jetzt, lass mich, also ich bin jetzt, in dem Fall bin ich jetzt dein Sohnemann. Ne? Mhm. Das heißt, ich kriege jetzt die Immobilie, das Eigentum übertragen. Das ist jetzt meine Immobilie. Ich stehe im Grundbuch. Es steht aber ein Nießbrauch drin im Grundbuch.
Nicht zwingend, also Nießbrauch muss neben dem Grundbuch eingetragen werden.
Okay, aber egal, also aber es gibt einen Nießbrauch, der ist bestellt zu deinen Gunsten. Deshalb ist der Nettowert der Immobilie 1 Million abzüglich des Nießbrauchswertes ist jetzt dann nur 400.000 Euro. Das ist im Freibetrag, das konntest du mir geben, ohne dass Erbschaftssteuer fällig wird. Die Früchte, das ist ja ganz wichtig, also neben, wir haben keine Steuer bezahlt, die Früchte, also alle Mieteinnahmen und was auch immer da rauskommt, landen weiter bei dir. Also für dich macht's ganz in der Praxis erstmal keinen Unterschied, solange du nicht sagst, ich bin auf diese 400.000 Euro in der Vermögensbilanz irgendwie angewiesen.
Ja. Ne? Ja.
Perfekt.
Und macht auch inhaltlich total Sinn, weil das ja eine echte Wertminderung der Immobilie ist.
Ja, genau.
So ein Nießbrauch.
Ja. Und jetzt gibt es ja noch das Problem, der Nießbrauch ist 600.000 Euro wert. Wenn der Nießbraucher jetzt stirbt, also der Ältere, und mir fallen diese 600.000 Euro zu, wird es auch wie eine Erbschaft wieder behandelt.
In Höhe von 600.000 Euro.
Genau, es sei denn, der Nießbrauch ist noch ein paar Jahre gelaufen. Hier gibt es so eine Staffelung. Und ich glaube, bei einem 70-Jährigen muss der Nießbrauch mindestens noch 4 Jahre laufen. Ich muss den 4 Jahre geduldet haben, bis der Wegfall des Nießbrauchs durch eine Erbschaft nicht mehr der Erbschaft
ist. Das ist 1 und 0. Das geht nicht runter langsam, sondern
richtig, alles oder nichts. Ist der 75, sind es wohl noch 3 Jahre, ist der 80, 2, irgendwie so ist die Staffel. Vielleicht habe ich mich auch um ein Jahr vertan, aber so muss man das verstehen. Und deshalb muss man immer, wenn man das in einem hohen Alter noch macht, wo das Problem ist, dass ich vielleicht diese nicht mehr einhalte, dann war der Nießbrauch umsonst. Ja? Aber im Regelfall funktioniert das. Ja?
Schnell machen.
Der Wert des Nießbrauches ist umso höher, je jünger derjenige, zu dessen Gunsten der bestellt ist, noch ist, wenn die Person nicht 70 ist, sondern, ne, also man macht sich sehr frühzeitig Gedanken und hängt jetzt auch nicht quasi dogmatisch daran, dass das Vermögen bei einem selber in der Vermögensbilanz stehen soll. Man möchte einfach frühzeitig das Geld übertragen, weil man eher so in über generationenübergreifender Vermögenserhalt denkt. Ich kann mit sowas ja auch mit 50 anfangen, theoretisch. Ne?
Ja.
So, und dann ist das noch viel, viel höher, der Wert des Nießbrauches. Und ich kann viel größere Vermögensmengen innerhalb dieser Freibeträge übertragen. Plus ich kann das ja auch noch alle 10 Jahre, ich kriege alle 10 Jahre dieselben Freibeträge wieder, ne?
Ja.
Ich kann jedem Kind alle 10 Jahre wieder den um den Nießbrauch reduzierten Wert von 400.000 Euro am Ende schenken. Ne? Da kann ich riesige Summen theoretisch dann schon irgendwie übertragen in Summe. Ne?
Ja, ja. Ich finde das aus einem Aspekt den Nießbrauch nicht so gut. Häufig ist es ja die nachgelagerte Generation, die sich auch als Investoren versuchen wollen und so weiter. Und jetzt haben die dort so ein totes Stück Vermögen, wo einfach nichts damit passiert. Ja? Deshalb gäbe es zum Beispiel jetzt auch die Idee, man verkauft die Immobilie gegen Verkäuferdarlehen.
Du verkaufst mir jetzt die Immobilie?
Richtig.
Ja. Für wie viel verkaufst du
die Immobilie? Für die Million.
Die habe ich auch nicht.
Preis. Genau, deshalb gebe ich dir ein Verkäuferdarlehen. Okay. Und das,
was ihr seid mittlerweile nicht verheiratet, sondern
ich bin sein Sohn.
Du bist sein Sohn, ne?
Ja, das gut, sieht man doch, das ist mal wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja. ich verkaufe dir jetzt die Immobilie für 1 Million. Du schuldest mir 1 Million.
Du merkst, ich habe in der Schule Hochdeutsch gelernt. Ja.
Ja. Also Wahnsinn, wie du das ablegen kannst.
Er ist bei seiner Mutter groß geworden.
Ja. Ja.
Gut. Und jetzt machen wir, damit die Zahlen die gleichen sind wie vorher, statt 60.000 Euro Mieteinnahmen zahlst du mir jetzt 6% Zinsen pro Jahr. Das heißt, ich habe immer noch dieselben 60.000 Euro, wie ich bisher als Mieteinnahmen hatte. Du hast aber jetzt die Mieteinnahmen, weil es komplett deine Immobilie ohne Nießbrauch. Mhm. Du kannst die Zinsen gegenrechnen. Mhm. Das heißt, steuerlich kommt bei dir nichts mehr rum. Du hast sogar, wenn ich jetzt noch die Abschreibung oben drauf mache, bist du im steuerlichen Verlust. Mhm. Auch ich habe einen Steuervorteil. Ich musste bisher 60.000 Euro Mieten mit 42% besteuern. Mhm. Jetzt versteuere ich 60% Zinsen, 60.000 Euro Zinsen nur noch mit 25%. Mhm. Das ist ein Modell, da haben alle denselben, also es ist dasselbe Ergebnis vom Cashflow her. Mhm. Du hast nichts, weil du einfach die Miete als Zinsen durchreichst. Ich habe denselben Cashflow, weil ich jetzt die Zinsen habe. Aber wir haben beide Steuersparnisse. Mhm. Und du hast jetzt auch einen Track Record vor der Bank. Du bist jetzt gerade Investor geworden, mhm. weil du erfolgreich eine Immobilie vermietest, egal wo du das Kapital hast. Mhm. Ne? Ist sogar unbelastet im Grundbuch. Könnte man noch beleihen, um dann weiterzumachen für dich?
Weil du mir das Geld ohne eine Grundschuld geliehen hast. Deshalb haben wir auch einen hohen Zinssatz, aus dem wir einen Steuervorteil generieren. Siehe auch letzte Folge, wo wir über Steuersatzgefälle gesprochen haben. Ne? Und deshalb ist keine Grundschuld drin. Das heißt, für die Bank könnte ich diese Immobilie nochmal benutzen, theoretisch.
Richtig. Und in der Praxis hat einfach.
Weil du auch im Zweifelsfall bereit bist, bist du auch eine Nachrangigkeitsbestätigung zu unterschreiben, ne? Dass die Banken immer ihr Geld erst kriegen. Deshalb belastet das Darlehen meine Bonität auch nicht, dass du mir gegeben hast und so weiter. Ne?
Genau, da gibt es ganz viele Sicherungsinstrumente auch für mich, dass ich ohne Immobilien, ohne Geld dastehe. Am Ende sage ich aber, hier hat die ältere Generation häufig gewisse Vorbehalte. Ja. Die trauen der Sache nicht so richtig und das macht es schwierig.
Ja. Okay, aber ich komme immer aus der Aufgabenstellung, also es funktioniert sowieso nicht, wenn da die Familie sich nicht eins ist und da irgendwie der eine versucht, zwingend an allem festzuhalten und sowas. Also finde ich auch total legitim, wenn irgendjemand sagt, das habe ich aufgebaut, ist mir scheißegal, ob das Finanzamt davon irgendwann sehr, sehr viel bekommt. Das ist bis zu meinem Tod, ist das meins und nach mir die Sinnflut so. Also ich meine, an sich eine legitime Herangehensweise.
Ich weiß nicht, ob das jemand so sieht.
Also ich teile sie nicht, aber ich bin mir schon ein paar Mal begegnet, ne, dass jemand sagt, sorry, also ich muss mir jetzt nicht, ich habe mich darum kümmert, das aufzubauen, ich muss mich nicht auch noch darum kümmern, dass ihr keine Steuern
bezahlt. Ja, okay, das kann sein, aber ich glaube eher, der Streit entsteht dann auch wirklich von denen, die erben. Ne? Also das fast immer, also dass da komische Situationen entstehen.
Ja, der Riesennachteil bei Vererben von Immobilien ist ja das, ne, da kommen dann, wenn du mehr als ein Kind hast, da erben dann Menschen zusammen eine Immobilie, die mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt mit eigenen Lebenswegen, eigenen Partnern, andere Sichten auf das Thema Geld, Vermögen, Gestaltung und so weiter haben. Und kennt man als Investor, sind das die besten Einkaufsgelegenheiten, zerstrittene Erbengemeinschaften. Es macht aber keinen Spaß, da drin zu sein. Ne?
Also ich berate deswegen keine Erbengemeinschaft mehr. Ja. Das ist also ganz, ganz menschliche Abgründe, ganz, ganz schlimm. Ja. Und die Thesen, die hast du auch gerade gesagt, eine Erbengemeinschaft, die trägt weder zum Vermögenserhalt bei, noch zum Familienfrieden. Ja. Und ich kann den Leuten nur empfehlen, zu Lebzeiten dafür, dass man rechtlich, gerade wer viele Immobilien hat, da müssen doch nicht alle vier Kinder an allen Immobilien gleichmäßig, das kann man doch aufteilen.
Strukturiere es sauber und vernünftig. Und der, ich wollte nochmal aufhören, also jetzt, lass mal sagen, wir sind uns aber alle einig, wir wollen das wirklich gestalten, ne, weil wir da miteinander reden. Jetzt hast du aber den Freibetrag. Jetzt haben wir einfach nur, die Immobilie ist jetzt bei mir, aber ich habe jetzt gar nichts bekommen erstmal, wenn du den Freibetrag nicht ausgenutzt, oder?
Und jetzt kann man ja in schönen Tranchen diese Darlehensforderung, die ich gegen dich habe, die kann ich erlassen. Ich erlasse jetzt die ersten 400.000. Ja. Ne? Das sinkt zwar jetzt über den Zins mein Einkommen wieder, dann haben wir beim Zins ein bisschen Spielraum, das können jetzt auch 10% sein. So. Kriegen wir hin. Ne? Ja. So, jetzt schuldest du mir nur noch 600.000. Hm? Und jetzt merke ich irgendwann.
Jetzt habe ich 400.000 Euro gerade bekommen als erlassene Darlehensforderung. Das ist genau ein Freibetrag, alles gut.
Fließt kein Geld, ne? Also du kriegst kein Geld, aber du hast eine erlassene Darlehensforderung. Ja. Ne?
Genau. Und in 10 Jahren kann ich das wieder machen.
Ja, ganz punktgenau. Ja. Ah ja, 400.000 Euro. Jetzt wunderbar, heute erlasse ich dir wieder 400.000 Euro.
Genau, ich könnte sogar sagen, und jetzt wird es eigentlich richtig cool, dass, wenn ich jetzt auf das Geld nicht angewiesen wäre, ich könnte auch deinen Kindern, die es vielleicht schon gibt.
Lass mal sagen, ich habe 2 Kinder.
Ja, als Großeltern.
Hier, Markus einer.
Als Großelternteil könnte ich jetzt sagen, okay, diese Forderung, die verschenke ich jetzt einfach an meine Enkelkinder.
Was für einen Freibetrag hast du denen?
200.000.
Du schenkst jetzt dem Marco eine Forderung über 200.000 Euro?
Genau.
Mir gegenüber?
Jetzt kriegt er 10% Zinsen von dir.
Ich zahle meinem Sohn Zinsen.
Ja, 20.000 Euro.
Im Jahr.
Und da er noch keinen Steuersatz hat oder nur einen sehr geringen, haben wir dort auch den Freibetrag des Kindes optimal ausgenutzt.
Ich, ich zahle ihm ja Zinsen, ne? Ja. Ich darf diese Zinsen von der Steuer absetzen.
100 Pro.
Und ich, genau. Und ich zahle meinem Sohn Geld auf sein Konto und ich darf jetzt quasi das sehr großzügige Taschen- bzw. Studiengeld für meinen Sohnemann, darf ich von der Steuer absetzen.
Ja.
Ja. Während er
keine Steuern darauf
bezahlt. Ernsthaft eigenes Vermögen aufbaut, das er dann auch in seinem eigenen Namen anlegen kann. Er kann ja die 20.000 Euro jetzt nehmen, in den ETF anlegen, weil er für Immobilien vielleicht noch ein bisschen klein ist mit 2 Jahren, ja. Mhm. Aber er kann die in den, und da arbeitet wirklich 20.000 Euro eigenes Geld, das er steuerfrei bekommen hat, das in seinem Namen von Geburt an arbeiten kann, wo man sich mal überlegen kann, was damit 20, 30 Jahren an Startkapital fürs Leben rausgeworden ist.
Und jeder wird den Case haben, dass er Geld seinem Kind zur Verfügung stellen will, ne?
Ich habe vor einer Weile einen Artikel gelesen, da stand drin, dass so ein Kind, bis es dann final nach Studium so das Haus verlässt, mindestens 200.000 Euro kostet. Ne? Ah, stellt euch mal den Unterschied vor, wenn ihr das aus versteuertem Netto nehmen müsst, da habt ihr für 360.000 gearbeitet, aber wenn er mal 200.000 bekommen hat, hat ihr das Finanzamt 84.000 dazugegeben.
So, du bezahlst quasi die Kosten für dein Kind aus dem Brutto.
Ja. Haben wir da eigentlich, haben wir da einen Namen für die Enkelgeschichte? Nee, ne? Nee. Dann muss man die Enkelschaukel, nee, es wird
dann nicht geschaukelt. Das Enkelkinder-Brutto-Modell.
Ich bin übrigens teurer als 200.000 Euro, dass du das nur schon mal weißt.
Genau, ja, aber ich durch bin. Zum Glück haben Martin und ich, siehe vorher, wir haben ja auch 6 Häuser gekauft, als wir noch verheiratet waren. Und ich ließ dann
jetzt, ich bin der Gewinner in der ganzen Nummer hier am Ende.
Es, ne? gibt, ja den zweiten, es gibt ja den zweiten Vorteil, Martin, dass, lass uns mal sagen, es gibt wirklich eine große Immobilie. Mhm. Und ich habe aber noch 2 Geschwister, ne? Und statt einer Erbengemeinschaft tatsächlich könntest du jetzt auch einer Person, die da Lust drauf hat, die Immobilie geben und ihr eine Darlehensforderung erlassen und du könntest dann die restliche Darlehensforderung auf die Geschwister aufteilen, sodass jeder gleich viel Vermögen bekommen hat in Form einer Forderung oder einer forderungsfreien Immobilienbeteiligung, ne? Ohne aber die, dass es eine Erbengemeinschaft gibt.
Ja. Ne? Und das ist eine Sache. Also ich habe ein Feedback aus unserem Steuerklass-Programm, wo ich ja mit den Teilnehmern genau über diese Themen rede.
Wie man es dann wirklich umsetzt. Ne?
Und, ja, ist eins der meist Feedback, was ich richtig liebe, ist: Martin, durch diesen Kurs haben wir überhaupt erstmal einen Grund gefunden, uns darüber zu unterhalten.
Ja.
Geil. Das ist super wichtig. Das passiert in den Familien nicht. Dass
du
man,
bringst Familien zusammen. So
Gänsehaut, dass genau, dass man da nicht drüber redet. Und dann stellen die fest, dass von ihren 3 Kindern im Schnitt nur 1 Bock auf Immobilien hat. Ja. Was ist denn das für eine Tortur, die anderen beiden durchleben müssen, die jetzt zwingend, weil der Vater oder die Mutter wollen alles gleich vererben, zwingend müssen die anderen auch Immobilien kriegen. Die wären viel glücklicher, wenn die ausgezahlt sind. Und so werden Streitigkeiten vermieden. Der eine kriegt die Immobilien, zahlt seine Geschwister aus, ist für alle immer noch ein gutes Geschäft und jeder ist happy danach.
Es ist tatsächlich, ne, wir haben vor einiger Zeit ja mal uns über die Situation bei uns in der Familie unterhalten. Da gibt es auch Immobilieneigentum, ne, in der quasi Großelterngeneration und wir sind 3 Geschwister, ne? Meine Eltern sind dann noch dazwischen so ich selbe Situation. Also ich habe auch das, was ich von dir alles gelernt habe im Laufe der Zeit, als Anlass genommen, dieses Gespräch anzustoßen und zu sagen, es geht mir überhaupt nicht darum, dass bei mir irgendwas landet, aber ich glaube, wir können alle gemeinsam wahnsinnig viel dazu beitragen, dass dieses Vermögen erhalten bleibt, was so schwierig mit so viel Energie irgendwann mal durch meinen Großvater mit Unternehmertum und so aufgebaut worden ist, versus das Finanzamt hat da, wenn das 3-mal verteilt und so wird, ne, das Finanzamt hat die Hälfte bekommen und wir haben zu dritt lauter Immobilien irgendwann kreuz und quer. Und wir haben genau das gehabt. Wir haben uns dann jetzt kurz vor Weihnachten alle an einen Tisch gesetzt. Wir haben vorher ganz viele Daten hin und her geschoben, ne, haben ja viele uns auch rausgetauscht und so, haben uns hingesetzt, haben uns eine Menge Kaffee und Plätzchen und sowas dazugestellt und haben einfach ein paar Stunden lang dieses Spiel gespielt und die Immobilien diskutiert und wem geht's hier eigentlich worum und was könnte man hier machen und da. Wir sind da weg und waren so happy, dass wir da Ordnung reingebracht haben. Das machst du einmal in 20 Jahren, wenn überhaupt, ne? Und es ist so ein tolles Gefühl gewesen, dass das so cool miteinander besprechen zu können. So, ne, mit dem ganzen Wissen, dass ich habe dann einfach hier und da, ah ja, warte mal, das kann man noch so lösen, ohne Steuerberater dabei. Aber ich wusste, ah nee, warte mal, das kann man so lösen, dass man die Forderung kann man noch wieder dem schenken. Mein Vater hat gesagt, das kann man tun, das ist ja total geil. So, ne? Ja. Also sensationell, wirklich. Ja.
Ja. Freut mich zu hören.
Ja, ja, wirklich. Ja.
Ich wette, es war Glühwein und kein Kaffee.
Nee, es war Kaffee, weil ich keinen Alkohol getrunken habe.
Ja. Ah ja. Ja, gut, das ist ein langer
Ich habe das heilige Abend dann aufgekehrt.
Okay, jetzt wollen wir gleich mal über den Asset Swap sprechen. Also also steuerlich begünstigtes Vermögen und eben nicht begünstigt. Vorher noch der Hinweis auf immocation.de/Steuerwebinar. Man kann dich live erleben, ungefähr 90 Minuten lang. Es gibt ein paar wenige exklusive Termine in den nächsten Tagen. Ich weiß gar nicht, ob es noch dann zwei übrig sind, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Da gehst du einmal strukturiert durch die ganzen Themen durch. Also nicht nur vererben, sondern VV, GmbH, Holding, deine Lieblingsunternehmensstruktur, eben vererben, Ehegattenschaukel, die ganzen Sachen. Teilst dein iPad-Bildschirm, das heißt, du machst kleine Zeichnungen, da kann man sehr gut das Ganze auch nachvollziehen.
Rückfragen stellen, ne?
Genau.
Q&A und so.
100% kostenlos, immocation.de/Steuerwebinar. Und wer ins Webinar kommt, kriegt sogar zwei Sachen. Ne? Und zwar, wir haben hier ja über VV GmbH gesprochen, du hast einen Rechner gebaut in Excel, den gibt es dann kostenlos, um zu vergleichen, wann sich das lohnt und wann sich das nicht lohnt. Ja. Und wir haben noch ein Muster für den Einspruch der Grundsteuer. Das Thema wird noch kommen in einer der nächsten Folgen jetzt hier. Das gibt es auch noch.
Also ein Must-Have, würde ich sagen.
Also Immocation, ja, ein Must-Have. Ja,
kommt drauf an. Das Finanzamt freut sich bereits, dass wir diesen Einspruch verteilen, großflächig.
Also immocation.de/Steuerwebinar, da gibt es die Termine und dann das alles. Jetzt, was ist ein Asset Swap?
Also in der Erbschaftssteuer gibt es gutes und schlechtes Vermögen, so nenne ich es jetzt mal.
Ich finde Vermögen ist immer gut eigentlich.
Das ist aber noch besser, wenn es nicht erbschaftsbesteuert wird.
Und das ist mir wichtig als dein Kind.
Jetzt muss man wissen, so dass Immobilien, Aktien, Bargeld, die werden immer als schlechtes Vermögen mit ihrem tatsächlichen Wert der Erbschaftssteuer unterworfen. Ja. Wir haben vor uns die Freibeträge. Und wenn man jetzt mal an einen Vermögensaufbau so als Lebenswert denkt, was sind da 400 oder 800.000 Euro Freibetrag? Ne? Das, dann gibt es gutes Vermögen. Das ist zum Beispiel Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftliches Betriebsvermögen, aber auch ganz normale Gewerbebetriebe. Und diesen Asset Swap, wo man schlechtes Vermögen in gutes Vermögen tauscht, den sollte man immer dann zu Rate ziehen, wenn die Freibeträge zu Lebzeiten nicht mehr ausreichen, um sein gesamtes Vermögen zu übertragen. Ja? Mhm. Also nehmen wir an, ich bin jetzt 70, habe es geschafft, 5 Millionen aufzubauen und habe nur zwei Kinder. Ne? Rein statistisch lebe ich bis Mitte 80. Das heißt, ich habe jetzt für zwei Kinder einen Freibetrag mit 70 einmal 800.000 und dann mit 80 nochmal 800.000 nach 10 Jahren. Mhm. Das sind 1,6 Millionen. Mhm. Die anderen 3,4 Millionen würden der Erbschaftssteuer unterliegen. Mhm. Wird also durch zwei geteilt, Freibeträge sind ja schon weg, 1,7 Millionen und dort sind wir im Bereich von 19% bis gesagt, 6 Millionen, genau, 19%, jetzt bin ich nicht so gut im Kopf rechnen, wahrscheinlich
56.000 oder sowas, oder?
Viel auf jeden Fall.
Ja.
Ärgerlich.
So, ja, so und jetzt kann man überlegen, ob man nicht das gute Vermögen in schlechtes Vermögen tauscht. Ich will jetzt einfach nur mal ein Beispiel machen. Es hat sich ein Teilnehmer dann aus unserem Ausbildungsprogramm der Steuerklasse entschieden. Der Fall war ähnlich. Die Mutter war 83. Er war Mitte 50, Einzelkind. Und auf Ebene der Mutter waren jetzt noch über 5 Millionen Immobilienvermögen. Das kann man jetzt, das allein schert, dass es um 1 Million Erbschaftssteuer geht. Und er hat sich dann quasi entschieden, diese Immobilien seiner Mutter abzukaufen.
Das muss 1 Million Euro Steuern. Überleg
Kommt
dir
mal, der Bescheid?
Überleg dir mal, du kriegst diesen Brief, wie du im Strahl kotzt, dass du dich da nicht drum gekümmert hast. Eine Million.
Das ist eine furchtbar große Zahl.
Ja. Das ist unfassbar.
Also er hätte Immobilien verkaufen müssen.
Ja, Griff aufs Konto, 1 Million, das ist Butter.
Jetzt hat er sich entschieden, seiner Mutter diese Immobilien abzukaufen für 5 Millionen, also auch mit Gutachten den Wert noch ein bisschen runter, mit Bankdarlehen. Und hat seiner Mutter tatsächlich diese 5 Millionen aufs Konto überwiesen.
Von der Bank genommen,
das Geld. Von der Bank. Ja. Das heißt, wir haben den Status immer noch nicht verbessert. Die hatte erst schlechtes Immobilienvermögen, jetzt hat sie schlechtes Geldvermögen. Mhm. Aber die haben sich in der Zeit, bis die Immobilientransaktion war, haben die sich auf die Suche gemacht, nach begünstigten Betriebsvermögen. Und was könnte man da machen? In diesen Sphären könnte man da zum Beispiel ein Windrad kaufen, weil das ein begünstigtes Betriebsvermögen, was zur Stromerzeugung dient.
Was ein auch Windrad, wie also die man an der Autobahn stehen sieht, kann man für 1 Million ein ganzes Windrad kaufen?
Nein. Nee, aber für 4 Millionen schon.
Ja? Ja. Ein ganzes dann? Von diesen Riesenteil, man sieht ja manchmal nur so einen Flügel über die Autobahn transportiert, weil die kostet 4 Millionen.
Also das hängt ja von der Größe ab, das ist aber nach oben offen. Geht natürlich auch mehr. Ne?
Kann man auch wahrscheinlich anteilig nur kaufen, oder?
Wahrscheinlich müsste man eine GbR machen oder so. Ja. Ja. Was auch viele machen, ist in Photovoltaik zu investieren, natürlich nicht auf dem Einfamilienhausdach, sondern diese Flechtanlagen, die man auch an der Autobahn sieht. Und dann ergibt sich das so, dass wir letzten Endes also in dem Fall war das dann so, die Mutter hat sich dann für so eine Photovoltaikanlage entschieden und hat diese 5 Millionen halt in dieses Betriebsvermögen investiert. Das hat jetzt zwei Vorteile. Sie hat also ziemlich gute Erträge aus dem Investment, aber wenn sie stirbt, was rein statistisch in den nächsten 7-8 Jahren spätestens passieren muss, wir wünschen allen ein langes Leben, ne? Dann erbt der Sohn 5 Millionen erbschaftssteuerfreies Vermögen.
Weil das steuerlich begünstigtes Betriebsvermögen ist.
Und jetzt kann man nochmal überlegen, er hat die Immobilien noch, ne? Hat die Immobilien noch und hat zusätzlich auf das Vermögen, was von der Mutter jetzt noch kam, 1 Million Erbschaftssteuer gespart.
Und du hast ja in der Praxis natürlich schon die Aufgabenstellung, dann diese Investition wirklich zu beurteilen, was du da für ein Asset erwirbst und wie werthaltig das ist und wie das auf Dauer funktioniert. Aber auf so ein Projekt muss man Lust haben.
Aber der Sohn kam zum Glück ein bisschen vom Fach. Also
ja, aber jetzt muss man auch ein bisschen die Relationen sehen. Also die allermeisten Leute schaffen es mit ihrer Lebensarbeitsleistung 35 Jahre lang nicht 1 Million Euro zu sparen. Gut, da ist das möglicherweise relativ gut investierte Zeit, ein Jahr, was ja schon absurd viel ist, in so ein Projekt zu stecken. Ne?
Ja.
Du hast total recht mit dem, was du sagst. Das ist der richtige erste Impuls, ist, boah, aber komplexes Projekt und so. Aber man muss nochmal in Relation zu den Zahlen sehen. Wenn es um 1 Million netto auf dem Konto geht,
sehr, sehr gut investierte Zeit, aber logischerweise auch ein Investment, was ich mir anschauen muss, ob ich Werthaltigkeit
unterstelle. Dann suche ich mir noch einen sinngemäßen darauf spezialisierten Vermögensaufbau-Spezialisten, der nimmt sich 20% von der Million, der nimmt sich 200.000 nur dafür, dass ich mich nicht mit Windrädern beschäftigen muss. Ja. Da habe ich 800.000 und habe die Arbeit nicht so. Ne? Aber für so einen Betrag, also wer irgendwie in diesen Sphären unterwegs ist, muss sich ja mit solchen Sachen beschäftigen. Ja.
Aber nochmal, es muss auch ein nachhaltig werthaltiges Investment sein, nicht, dass das Geld zusammenschmilzt.
Ja, gut, das ist klar.
Genau. Also, wenn die 5 Millionen dann nichts wert sind, ist die 1 Million, da haben wir 4 Millionen verloren. Dann.
Ja, also wenn sie nichts wert sind, so, aber
wenn du das Windrad hinstellst und der Wind hört auf, schlecht.
Gut, haben wir noch was vergessen zur Erbschaft, was du gerne erwähnen würdest?
Nee, also es gibt da noch ein Modell für die, die ihre Immobilien behalten wollen. Die können auch so eine Art Asset Swap machen. Das funktioniert so, dass die ihre Immobilien auf die Kinder übertragen, aber den Nießbrauch haben dann nicht die Eltern. Wir haben ja gesagt, da wird je Lebensalter immer kleiner, sondern den Nießbrauch hat eine gewerbliche Struktur. Zum Beispiel eine GmbH und Co. KG. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, die Immobilie ist schon bei den Kindern, aber die ist nicht nur ein bisschen wertgemindert, sondern die ist extrem wertgemindert durch den Nießbrauch, weil eine GmbH und Co. KG, die stirbt nicht. Die stirbt nicht. Deshalb haben wir kein, ist auch egal, wer die Gesellschafter dahinter sind. Die KG stirbt nicht. Und deshalb wird der Nießbrauch nicht nur gemindert, der Immobilien wird nicht nur gemindert um den Nießbrauch eines 80-Jährigen oder 70-Jährigen, sondern er wird gemindert um eine unendliche Laufzeit. Ja? Da gibt es gewisse Obergrenzen, aber so könnte man es schaffen, dass man den Immobilienwert auf ein Minimum reduziert. Ja, auf Minimum reduziert. Und jetzt haben wir auch dann einen sehr großen Vorteil, weil wir haben ja gesagt, Betriebsvermögen ist grundsätzlich begünstigtes Vermögen. Das greift aber wiederum nicht, wenn das Betriebsvermögen ausschließlich an Dritten zur Nutzung überlassenen Immobilien besteht. Wenn wir aber ein Betriebsvermögen haben, wo nur Nießbrauch drin ist, das ist keine Dritten zur Nutzung überlassene Immobilie, Grundstücksgleiches Recht oder dergleichen. Und deswegen kann man jetzt auch so einen Asset-Swap machen, dass man quasi das eigentliche Asset, also den eigentlichen Wert der Immobilie, als Nießbrauch in einer gewerblichen Struktur gefangen hat und dann diese gewerbliche Struktur vermietet. Auch das ist dann erbschaftssteuerfrei. Das ist für die sich gar nicht von den
Immobilien trennen. Gewerbliche Struktur vererbt, ne? Du hast gerade vermietet gesagt.
Vererbt, genau. Ja.
Okay.
Es ist immer lustig, weil man merkt immer an diesen Stellen, dass die Dinge, wo man schon denkt, das ist jetzt krass, was der Martin gerade eine halbe Stunde erklärt hat. Das ist immer die Spitze des Eisbergs.
Ja. Das ist ja auch nicht die ersten Folgen, die wir aufnehmen. Wir machen das mittlerweile seit einiger Zeit und ich denke mir immer wieder, wie kann das sein, dass hier neue Themen ums Eck kommen? Gut, Wer zugehört hat in Folge 1, da gab es die VV GmbH. Was man machen kann, man kann VV GmbHs oder auch alle GmbHs unter eine sogenannte Holding hängen und dann entsteht so ein bisschen eine Unternehmensstruktur. Das hört sich erstmal größer und komplexer an, als es wirklich ist. Fühlt sich aber auch cool an, mal eine Holding irgendwie zu haben. Diese Frage wollen wir stellen in der nächsten Folge und wir haben
wann sich das lohnt?
Wann macht es Sinn? Wir haben drei Gründe gefunden für eine Holding und darum wird es gehen in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank für diese Folge und immocation.de/Steuerwebinar kostenlos nochmal einmal durch alles durch. Wen das interessiert, da kann man sich anmelden. Vielen Dank.